Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dürfte ich eine Romanfigur erfinden, sie wäre wie Ali Neumann, gesegnet mit zahllosen Talenten und einem von Solarenergie betriebenen Temperament, ein von innen und außen schöner Mensch mit überbordender Fantasie. 1995 kam sie in Solingen zur Welt als Tochter einer Polin und eines Deutschen. Als Mädchen tritt Ali in Altersheimen auf, singt Lieder von Connie Francis und France Gall, beginnt mit 12 eigene Songs zu schreiben, zieht 14-jährig nach Hamburg, raus aus der Schule, rein in die Schule, wieder raus, alles immer in Bewegung, vor allem Ali selbst. 2018 spielt die Autodidaktin in Kim Franks Spielfilm Wach eine Hauptrolle und wird bejubelt. Sie bringt ihre ersten Songs raus, spielt 2022 für 6 Konzerte als Vorband von Coldplay und ist 2023 bei Sing meinen Song dabei, What a Life. Bei Toast Hawaii erzählt Ali von polnischen Salzgurken, Lecho-Suppe und Sabiekanka, Sie werden erfahren, was genau das ist. Wir sprechen über Borscht und Pierogen, aber auch über sehr simple Dinge wie Pralinenschachteln, Zwiebeln und chinesisches Porzellan. Herzlich willkommen, liebe Ali.
Herzlich willkommen. Herrgott. danke, dass ich hier sein darf, meine ich.
Und das Schöne ist, dass du auch gleich, also zwischen uns stehen Heidelbeeren, Cashewnüsse, das sind ja eigentlich Kerne, habe ich gelesen, dann Mandeln.
Das sind meine Lieblingssnacks.
Datteln, super lecker, oder?
Blaubeeren ist mein aller Lieblingsobst.
Ja.
Und Cashews, Mandeln und Haselnüsse.
Was ja bei den Blaubeeren, oder was mir zumindest, da brauchte ich noch so einen Stups, um das zu realisieren, wie auch bei roten Weintrauben zum Beispiel. Man denkt ja immer, die sind rot. Oder jetzt die Blaubeeren oder Heidelbeeren sind dunkelblau. Aber es ist ja, sind sie ja gar nicht. Sie sind ja,
weiß wie.
Sie sind weiß-gelb. Ihre Schale ist dunkel. Das ist die Schale. Denn das Fruchtfleisch ist hell.
Ja, das ist total komisch. Aber mein Kopf fängt leider an zu rauchen, wenn ich darüber nachdenke.
Okay.
Mach Fenster auf.
Das ist nicht schlimm. Das Teelicht ist auch gerade ausgegangen. Da hat es auch ganz schön geraucht. Wahrscheinlich hast du das deswegen gedacht. Also ich freue mich sowieso, dass du hier bist. Ich freue mich aber auch, weil ich mir davon verspreche, ein bisschen was über die polnische Küche zu lernen. Denn du bist halb Polin. Deine Mutter ist Polin, dein Vater ist Deutscher. Und du hast viele Jahre oder zumindest die ersten 6 Lebensjahre in Polen verbracht und bist bestimmt auch in Urlauben oder regelmäßig dort gewesen, kann ich mir vorstellen. Jedenfalls häufig genug, um mir ein bisschen was zu erklären, oder?
Also ich gebe auf jeden Fall alles, was geht. Ich muss aber dann direkt dazu sagen, dass ich keine leidenschaftliche Köchin bin. Mhm. Wenn ich köche, siehst du, ich weiß nicht mal, wie man das konjugiert. Wenn ich koche, dann wirklich aus so einem traditionellen, ja, Kulturerhaltsgrund, dann ist das auch so eine ganz große Sache. Dann werde ich auf jeden Fall auch ein Foto davon machen und auf Social Media irgendwie posten von den Pieroggen.
Okay.
Ja, genau. Das heißt, also ich bin Veganerin und koche nicht viel, aber ich bin sehr gut im Essen.
Na, guck mal, das ist es doch schon. Es geht ja auch darum, darüber zu sprechen, wie uns Essen auch zurückführt an bestimmte Erinnerungen, also an bestimmte Zeiten in unserem Leben. Denn das ist ja oft mit bestimmtem Essen verknüpft oder mit bestimmten Gerüchen. Bist du jemand, der viele Dinge nicht mag? Also mal abgesehen davon, dass du jetzt gerade als Veganerin bestimmte Produkte sowieso nicht isst?
Ich bin jemand, der vieles mag. Also eigentlich, glaube ich, fast alles kann ich essen, aber ich bin eine sehr besondere Esserin. Also ich habe immer eigentlich ein Gericht, auf das ich mich festfahre und das dann über Jahre. Also,
wie bitte?
Ja, ich esse jetzt tatsächlich fast jeden Tag Ein Tofu-Curry, ein Kokosnussmilch, Thai oder vietnamesisches Curry, war deswegen gerade auch in Thailand nur zum Curry essen, 3 Wochen lang. Bin leider in die falsche Region gefahren, wo nicht die eingekochten sind, sondern die frischeren. Ich hätte eigentlich nach Nordthailand gemusst, das habe ich aber zu spät erfahren.
Das musst du erklären, wo nicht die eingekochten sind, sondern die frischeren.
Was ja, das ist eher so, ich war halt viel in Küstenregionen unterwegs, wo dann schöne Urlaubsorte sind, wo aber dann ganz, also wo ganz frisch gearbeitet wird viel und auch ganz viele Meeresfrüchte, Fischgerichte, da, sowas. Und ich mag aber gerne so diese ein bisschen nastier eingekochten, so länger geschmorten Curries vor allem.
Hast du das gelernt? Also ist das, wenn du so viel von einer Sache isst, dann fängt man ja wahrscheinlich auch an, sich da zu spezialisieren oder in Nuancen was zu verändern und dann auch eine Kennerin zu werden, so komisch das jetzt klingt. Aber wenn du immer dasselbe isst, da wirst du ja so ein bisschen variieren wahrscheinlich und irgendwann bist du ein Pro.
Es gibt so gute Thailänder und Vietnamesen in Berlin und Hamburg, dass ich hier ganz selten dazu komme und ich kenne mich aber sehr, sehr gut aus damit, wo es das Beste gibt. Aber ich habe auch schon verstanden, es ist wirklich sehr wichtig, dass man das nacheinander immer wieder aufgießt, die Kokosnussmilch in die Currypaste, die man angebraten hat. Und dann wartet, bis oben so eine Insel kommt und das dann immer wieder macht, damit es wirklich seinen Geschmack so richtig entfaltet.
Oh, das ist ein wertvoller Tipp. Also nochmal, wie würdest du dein ideales Kokoscurry zubereiten? Dann steigen wir da jetzt gleich mal.
Okay, ich würde die Currypaste mit frischer Knoblauch am besten schmeckt für den Nicht-Veganer. Oh, ich soll keine Werbung für nicht-vegane Sachen machen. Die Shrimppaste natürlich, so thailändische Shrimppaste, richtig lecker. Ich nehme die vegane Currypaste und dann mit Ingwer und mit Knoblauch.
Ganz fein.
Und mit freien,
ganz fein.
Oder sogar manchmal geraspelt. Ich glaube, man soll nicht raspeln, aber ich bin ein bisschen faul. Mhm. Und dann brenne ich das an mit der Currypaste und danach ein bisschen Kokosnussmilch rein. Und dann warte ich, verrühre das und dann warte ich, bis oben diese Fettaugen, diese roten, entstanden sind. Und dann nochmal Kokosnussmilch rein. Schön verrühren, warten, bis es sich wieder abgesetzt hat.
Ah.
Und das macht man dann immer wieder mit ein bisschen Kokosmilch nach, immer wieder auf diese roten Fettaugen oben warten. Und in der Zeit hat sich das dann so richtig schön entfaltet, das Aroma aus der Currypaste. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, das habe ich nicht hinterfragt.
So, Gemüse und Reis fehlt jetzt noch und Tofu. Wie bereitest du den Tofu idealerweise zu? Quetschst du den erst aus? Quetschst du ihn trocken?
Also, ich bereite den Tofu gar nicht vor, auf eine Art und Weise, könnte man sagen, weil es ist wirklich für mich nur gebackener Tofu aus dem Asiamarkt, das Wahre ist. Ja, den musst du eigentlich schon gebacken kaufen. Man kann vielleicht auch selber ganz von Anfang selber machen, aber...
Was heißt denn gebacken? Gebacken klingt so, als wäre da eine Eihülle drum.
Ja, der wird frittiert, aber teilweise in so Heißluftfritteusenartigen Sachen. Also frittierter oder gebackener Tofu sind gut, aber die sind halt schwammig. Also die haben diese schwammige Konsistenz, die Stücke sind immer viel größer, das hat nicht so eine hohe Dichte wie so ein Tofu, Räuchertofu, den wir jetzt kaufen. Das ist sowieso das Wildeste, wenn Leute Räuchertofu in ein Curry machen, ne? Komplett, also wirklich. Kein Judgen, aber doch. Gebackener Tofu und den dann einfach nochmal schön extra anbraten. Auch vielleicht in so einer kleinen Marinade aus Chili, Ingwer, Öl. Manchmal mache ich noch ein bisschen was Süßes da rein, wie Honig oder so. Schmeckt, finde ich, auch ganz, ganz wenig. Oder Ahornsirup. Dann den nochmal braten und dann den ganz am Ende erst.
Ganz zum Schluss kommt der da rein.
Genau, ja? Damit der schön crunchy bleibt.
Wann kommt Gemüse ins Spiel? Welches Gemüse? Wird das nur ganz kurz angedünstet? Und was ist mit dem Reis?
Ja, ich esse ja sehr, sehr gesund. Deswegen auch immer dieses Curry. Mache ich mit. Also alle Farben ist immer meine Regel. Einfach so blumenstraußmäßig. Also Bambus hat gar keine Farbe, darf da trotzdem rein. Pilze sehen auch langweilig aus, dürfen da trotzdem auch rein. Champignons. Und am wichtigsten für mich aber Karotten.
Mhm. Brokkoli wahrscheinlich.
Paprika, Brokkoli, Aubergine, Zucchini. Und manchmal noch, also
Kohl vielleicht,
Bohnen.
Weißkohl?
Bohnen. Habe ich gehasst, aber das ist wirklich ein Grower. Mittlerweile esse ich die zuerst. Habe ich immer mich gedacht, was sollen diese komischen
Grüne Bohnen.
Was sollen die hier drin? Also ne, so in der.
Ja.
Aber nee, die machen Sinn, die liebe ich jetzt richtig doll. Und mir ist auch wichtig, dass diese komischen Gerichte, die ich mir dann überlege, auf die ich mich dann Jahre festschieße, halbwegs gesund sind. Und das ist ganz gut im Verhältnis zu anderen Gerichten auf jeden Fall. Das kann man sehr viel essen, wenn man viel Gemüse macht, das nicht verkocht, die Vitamine auch drin lässt.
Und dass du es dann aber auch, dass du das nicht überhast dann. Das ist ja schon wirklich erstaunlich. Was waren denn, wenn ich fragen darf, die Vorgängergerichte?
Ja, seitdem ich 20 bin ungefähr, esse ich halt so dieses Gangfa-Tofu fast jeden Tag. Davor war das über zehn Jahre. Die Leute dachten wirklich, ich bin verrückt. Hüttenkäse, polnischer. Und das bereitet man mit Radieschen zu, Gurken, Schnittlauch, Lauchzwiebeln. Es ist wie so ein...
Lecker.
Ja, das ist grandios. Also es ist wirklich, es ist so frisch. Man kann davon so viel essen. Es ist super gesund.
Viel Protein auf jeden Fall.
Viel Proteine, Gemüse drin. Haben wir noch ein bisschen Pfeffer drauf gemacht und Salz natürlich auch. Und dann immer mit so einem Roggenknäckebrot oder einfach mit einem Vollkornbrot. Das könnte ich wirklich die ganze Zeit essen.
Was unterscheidet denn den polnischen Hüttenkäse vom, weiß ich nicht, schwedischen, deutschen, normalen Hüttenkäse? Diese kleinen weißen Kugeln, die so aussehen wie der Inhalt von so einem Knautschsessel.
Ja, also ja, in Polen heißt es Biauser. Es gibt es gar nicht in Deutschland zu kaufen, diesen Biauser. Alle Polinnen, glaube ich, die ich kenne, machen das hier dann selber. Das ist so ein komischer Klumpen. Das ist so ganz bröckelig. Also es ist nicht so cremig wie deutscher. Aber wir haben sogar mal Deutschen dazu gemacht, um es cremiger zu machen. Irgendwann hat man das dann auch vermisst, wenn man diesen deutschen Hüttenkäse kannte, dass der andere so bröckelig ist. Ich kann es nicht beschreiben. Es heißt Weißkäse, glaube ich, auf Deutsch. Das Wort. Und das gibt es nur in Polen. Keine Ahnung.
Gibt es denn, es gibt doch aber bestimmt polnische Supermärkte hier in Deutschland.
Ja, also da kann man das natürlich dann auch kaufen. Öfter mal gemacht, so ein Biauser da gekauft.
Alles klar. Und wenn du da so drauf stehst und das über einen so langen Zeitraum regelmäßig isst, dann mittags und abends oder einfach jeden Mittag oder als Brunch, so eine Mischung aus Frühstück und Mittagessen oder und dann isst du aber abends dann noch was anderes oder isst du das dann nochmal?
Manchmal esse ich das dann nochmal. Also manchmal esse ich Thai Curry auch nochmal, aber jetzt gibt's auch mal, dann esse ich ein Glas Nudelsalat, was anderes beim Thailänder oder Vietnamesen. Mhm. Oh mein Gott, es hört sich wirklich crazy an, wie ich esse. Es ist auch wirklich so. Und natürlich, wenn ich bei Leuten bin und die mir was kochen. Also ich bin auch sehr froh, dass ich dann mal eingeladen werde und dann haben Freunde halt irgendwie mal Falafel gemacht mit Hummus oder
ja.
Meine Mutter macht ganz viele leckere polnische Gerichte.
Was denn zum
Wenn ich
Beispiel?
Zu meiner Mutter gehe. Also mein Lieblingsessen ist Leccho, glaube ich.
Was
das polnische
Leccho?
Vielleicht. Leccho ist so eine Paprikasuppe, die einen großen Streit unter den slawischen Kulturen auf jeden Fall immer wieder hervorbringt. Bei wem gehört Leccho? Also die es wird als ungarische Suppe eigentlich gebrandet, aber was auch, die Polen hatten sie erst. Nein, Quatsch. Das ist eine reine Paprika-Tomaten-Marksuppe. Es ist unfassbar. Und da machen wir ein bisschen Räuchertofu rein. Und die kannst du halt 3 Tage immer wieder aufkochen. Und mit jeder Minute wird sie besser. Wie ein Wein. Das liebe ich. Und das kann man auch immer, egal wie viele Leute kommen, machen, weil man es immer einfrieren kann oder einfach 3 Tage auf dem Herd stehen lassen kann. Das liebe ich daran. Dann Sapiekanka. Sapiekanka heißt einfach überbackene. Die überbackene.
Ich liebe alles, was überbacken ist.
Oh, das. Wirklich, Du musst nach Polen und eine Sapiekanka essen. Das wirst du so lieben. Sowas wie ein Krok. Brot, sozusagen, aber ist riesengroß, also wirklich kannst du jemanden mit erschlagen. Und da kommt so eine Pilz-Zwiebel-Knoblauch-Paste drauf. Ganz klein gehackt, wirklich so eine krasse Paste. Und die brätst du an und dann kommt die da rüber über diese Sapiekanka. Und dann ein bisschen Käse und dann brätst du das einfach nur. Und dann machst du zwischendurch oben drauf und das ist ganz wichtig, genau wie das geht. Wie bei so einem Hotdog, so ein Ketchup-Streifen. Das muss so gekringelt sein. Und dann nochmal mit irgendeiner weißen Soße, einer Mayonnaise oder einem Joghurt auch nochmal so einen Streifen drüber. Und dann ganz viel Schnittlauch. Oh. So viel Schnittlauch, dass du gar nicht mehr weißt, was du eigentlich isst. Und das ist so lecker. Und das ist sozusagen der polnische Kebab oder Döner. Mm-hmm. Das gibt's an jeder Ecke, wie es hier Döner und Kebab gibt. Überall, Sapiekanka. Und es ist so einfach und so gut.
Oh, du machst mich da sehr neugierig drauf. Also ich habe natürlich geguckt, was finde ich denn so typisch polnische Gerichte? Da sind wir jetzt bei den Pirogen. Kannst du die selbst machen? Also das sind gefüllte Teigtaschen. Da nimmt man eigentlich einen Nudelteig. Was nimmt man da für einen Teig?
Ja, das ist eigentlich ein Nudelteig, den man selber macht. Und ich habe bei Pierogi eine ganz witzige Geschichte, weil... Ich kam ins Dorf zurück nach Polen bei meiner Familie und dann waren wir so, ja, Ali ist wieder da im Dorf. Ich so, ey, ich lade alle ein, alle aus der Straße sollen vorbeikommen. Auch vom Onkel, die Tanten und alle. Und ich und meine Schwester für 20 Leute Pierogi gemacht, ne? Kommt auf einmal, nachdem wir 6 Stunden zugange sind, meine Tante rein und sagt so, was zur Hölle? Wir haben die Pierogi aufeinander gestapelt, bevor wir sie gekocht haben.
Oh.
Und das war ein... Und wir hatten schon alles aus... Wir hatten so Wachstücher, die man in Polen immer nimmt. So diese Wachsküchentücher. Hm. Und die legt man überall auf den Boden. Dann ist es sozusagen auch ein Teil der erweiterten Arbeitsfläche, der Fußboden. Damit man die halt so einzeln hinlegen kann. Und wir so... Ja, das ist ja doof, weil der Hund, der isst sie dann ja und so, komm, das machen wir nicht.
Wir stapeln.
Wir machen einfach viel Mehl dazwischen. Alles war ein großer Klumpen, es gab kein Essen. Wir sind dann los und haben so Tiefkühlpierogi geholt für alle, die widerlich übersäuert waren. Ja, also ich kann Pierogen machen, aber natürlich habe ich nicht die Übung, die man braucht, damit da diese wunderschönen, miteinander verwandten Pierogi rauskommen. Also meine sehen nicht aus, als hätten die irgendwas miteinander zu tun und es ist irgendwie schön, wenn die alle gleich sind, aber auch so ein bisschen eigen.
Mit was füllst du sie am liebsten?
Mit der klassischen Sauerkraut-Kartoffelfüllung, glaube ich. Oder mit Sauerkraut und Pilzen. Also so ganz klassisch. Und darauf karamellisierte Zwiebeln und Creme fraiche. Und dazu trinke ich dann ein Borscht. Also so eine rote Beete-Brühe.
Die ja als eigenständiges Gericht auch bekannt ist.
Ja, finde ich aber irgendwie komisch.
Du findest, das ist eher ein Getränk als eine Speise.
Ja, also manchmal machen wir das auch so an Feiertagen oder so vielleicht mal, wenn es ganz special ist, dann kippen wir das auf die Pierogi, also so Altsuppe. Aber dass Leute das einfach nur so Borscht essen, weiß nicht, finde ich übermotiviert. Ist auch nur rote Beete. Ich meine, das ist schon auch heavy, alles in Maßen.
Was habe ich gelesen? Polnische Salzgurken, auf die stehst du, glaube ich, ziemlich? Oder es ist eine Fehlinformation? Oder du magst den nicht?
Ich liebe die über alles.
Du liebst sie, wirklich?
Ich liebe die über alles.
So habe ich dein Gesicht noch nie gesehen.
Also, wenn ich dann wirklich mal so eine Salzgurke finde, eine echte, man muss sagen, hier auch in den polnischen Läden und so, und die Spreelinge, also die Spreewaldgurken, das sind zwar auch Salzdillgurken. Der Unterschied ist bei so diesen polnischen Gurken zu den normalen deutschen, halt, dass sie ohne Essig sind, also nicht sauer. Und in der DDR hat man das ja auch gehabt, das sind so nur Salzdill und Knoblauch. Das ist schon echt pervers. Aber ich weiß nicht, als Kind habe ich mich auch immer mutig gefühlt, wenn ich die gegessen habe, weil alle haben immer gesagt, Kinder mögen die nicht. Und ich habe dann immer so ganz stolz vor den Nachbarn diese Salzgurken gegessen. Aber ich mag die. Umso stinkender, umso geiler. Und ich bin denen auch dankbar, weil ich gebe immer allen meinen Gästen Salzgurken, wenn ich mal gekocht habe. Und dann denken die danach, dass alles gut schmeckt im Verhältnis dazu.
Okay. Legst du die selbst ein? Oder,
ja.
Oder,
ja. Ich leg die selbst ein, aber wirklich so, dass man sich echt fragt, was los ist, wenn das Glas aufgemacht wird. Das muss so ein bisschen nach Pups irgendwie schmecken. Und so ein bisschen, wie heißt denn nochmal diese, wenn man Stroh einlegt, das hat man noch im Bio damals gemacht. Und dann wird das so das Ekligste, was es gibt an Geruch.
Wenn man Stroh einlegt?
Ja, wenn man Stroh in so eine Strohlache macht und das wird dann so geschlossen und wenn man das dann öffnet nach einer Zeit, dann ist es ein kranker Dünger, aber auch das Stinkendste, was man jemals erlebt hat.
Und so riechen dann deine Geschenke für deine Freunde, deine Salzkorken, deine selbstgemachten, die du über alles liebst.
Die ich über alles.
Ein Gefühl von zu Hause.
Ja, und von Stolz, dass ich das Widerwärtige esse. Ja, also Gurkensuppe polnische. Ich war gerade bei Tim Melzer zu Gast in der Sendung. Und da habe ich gesagt, ich will gerne eine eingelegte Gurkensuppe haben. Und er hat mir wirklich eine grandiose eingelegte Gurkensuppe gemacht mit rote Beete. Das war lecker.
Ja, der mag das, solche Sachen, die ihn herausfordern, wenn man von außen kommt und sagt, mach. Der war hier auch zu Gast. Können Sie jederzeit nachhören, natürlich. So, was habe ich noch gefunden? Als Stichwort Salzbergwerk bei Krakau.
Warst du da mal?
Wenn du das sagst, so reden andere von der. Warst du in der Oper? Auf dem Olymp? Nein, ich war da noch nie. Aber du offenbar.
Oh, das ist so cool. Das hätte man noch nicht Herr der Ringe geguckt. Da steht ja richtig noch was offen. Das kann man nicht glauben. Bielitschka ist in der Nähe von Krakau, da wo ich groß geworden bin. Das ist ein Salzbergwerk. Boah, Salzbergwerk, das hört sich so.
Nach Industrie an, aber
Industrie
du willst
an.
Jetzt hier mit Fantasie kommen, ne? Wahrscheinlich, das weil das ist, ganz schön ja. ist, oder?
Das ist eine Stadt, die ist größer als die Stadt, unter der Stadt, und zwar in dieses Salzbergwerk reingemeißelt. Da sind tausende Kammern, lass mich nicht lügen, ich glaube wirklich tausende Räume unterschiedlichster Art. Und halt, das ist seit Hunderten, Jahrhunderten wird da Salz abgetragen. Und irgendwann hat man dann so überlegt, ja gut, der König kommt ja gleich mal zu Besuch, dann machen wir dem mal was Schönes. Dann meißeln wir den jetzt mal hier irgendwie so ein Stillleben rein. Und wow. Dann haben die sich in, ja, dann hat, wurde das so ein Ding. Und jetzt sind da Kathedralen drin, du kannst Nein. da drin heiraten. Doch.
Was?
Und alles ist aus Salz. Die Wand ist aus Salz, der Altar ist aus Salz, der Kronleuchter ist aus Salz. Das ist,
was?
Der Fußboden ist aus Salz. Es ist kein Spaß, da steht überall dran, nicht lecken. Ich hab's trotzdem, ich hab das trotzdem immer. Das ist Salz.
Da steht überall dran, nicht lecken, und ich hab's trotzdem gemacht.
Einmal hatte ich so einen Gartenarbeiteranzug an. Ich habe immer so Zeiten, wo ich sage, ah, ich will mich nicht so mit Oberflächlichkeiten beschäftigen und es nimmt mir zu viel Zeit. Und dann habe ich so, okay, jetzt trage ich nur noch Blaumänner oder so. Und dann kam ich halt an dem Tag hatte ich ja mal einen grünen Blaumann an. Und dann stand ich irgendwo an, wir waren da ganz morgens, wenn wir da geschlafen haben, also auch 8 Uhr, war noch irgendwie die ersten oder so. Ja, und dann wurde ich woanders hingeschickt zum Eingang. Ich so, normalerweise gehe ich immer hier rein, ne? Und dann ja, und dann sind da so an diesem Eingang, ich gehe durch eine Schleuse mit meiner Schwester, dann fragen die mich halt, wer meine Schwester ist, und ich so, ja, das ist meine Schwester, und ich möchte ihr Wilitschka zeigen. Ja, dann waren da so Helme, dachten wir so, okay, nehmen wir uns die sicherheitshalber mal so einen Helm, ne? Dann gehen wir immer weiter und immer weiter, und irgendwie was hammer komisch und hammer untouristisch, und meine Schwester sagt so, boah, das ist aber gar nicht so geil hier, ich find's langweilig, und auf einmal so ein Typ kommt und sagt so, was machen Sie hier? Ich so, hä? Was wie? Touristen bin ich. Touristin, sieht man doch. Und dann musste ich da raus eskortiert werden mit meiner Schwester, weil wir immer dachten, dass wir da arbeiten. Und diese Frau hat den ersten Tag gemacht an dieser komischen Station und mich einfach reingelassen. Ja, ja, und dann haben wir uns da verlaufen in diesem Wilitschka-Salzbergwerk irgendwie 2 Stunden. Aber da wirklich halt Salz noch abgetragen wird. Voll witzig, hat einfach keiner, dass die sich nicht gewundert haben. Ich meine, ich habe ja orange Haare und so. Ich sehe offensichtlich aus, als würde ich nirgendwo arbeiten. Also
Oder überall.
Offenbar.
Ja. Versuch's mal mit einer Mars-Sonde. Vielleicht wirst du die Erste sein. Ah ja. Ah, sie sind's. Ja, nein. Kommen sie durch. Mit was für Salz kochst du denn am liebsten?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich selber kaufe immer das gelbe Jodsalz, weil das irgendwie durch das Branding mir deutsche Qualität vermittelt.
Ja.
Und dann schenken mir oft Leute Salz und dann nehme ich das einfach.
Ich wollte es gerade sagen, ich finde das so, Salz ist auch so ein Geschenk. Also ich habe in den letzten 10 Jahren Notizbücher und Salz geschenkt bekommen.
Ja.
Du auch?
Nur Salz, Notizbücher und...
Sag's ruhig.
Ja, so diese Badeschauer-Sets, die ich niemals benutzen werde,
weil das wollte ich gerade nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, nee, das sagst du jetzt mal nicht, weil das lässt auch so assoziieren, wieso kann sie sich denn nicht selbst Seife? Weil ich habe eine Zeit lang mal gedacht, Leute, glaubt ihr, dass ich mich nicht, ist das vielleicht so ein versteckter Hinweis, dass ich mich häufiger waschen soll oder so, diese Sets? Aber ich glaube, das ist so ein traditionelles Geschenk, dass man so Frauen Sachen schenkt, die so vermeintlich gut duften, das finde ich immer sehr riskant, weil die sind oft sehr, sehr parfümiert, nicht selten chemisch, manchmal wahnsinnig teuer. Und wenn man sich mit diesem Duft nicht wiederfindet, was soll man da machen? Weiter verschenken.
Selbst wenn man sich mit dem wiederfindet, ich kann das nicht benutzen. Ich schleppe hier irgendwie so ein Calvin Klein Duschgel seit, glaube ich, 20 Jahren mit mir rum, von einer Dusche in die nächste. Aber ich denke immer, das ist the one, weißt du, das ist für die guten Tage. Aber wann kommt dieser Tag, an dem ich einfach mal so dieses...
Ja, vor allen Dingen sind die oft wirklich sehr stark parfümiert und gar nicht so gut für die Haut. Also dass die trocknen, oft sind diese parfümierten Sachen trocknen die Haut. Aber egal, das führt jetzt zu weit. Die Frage ist, warum Notizbücher im digitalen Zeitalter, wo es so schnell möglich ist, Dinge zu fotografieren oder einfach sie auch wie in so ein Diktaphon zu sprechen, in sein Smartphone?
Ich mag Notizbücher noch eigentlich.
Also dann weiß ich ja, was ich mit meinen, dann kann ich dir all meine Notizbücher, die in den nächsten Jahren kommen, rüberschieben. Ja, du benutzt die.
Ja, ich benutze die wirklich, weil ich ja immer Texte schreibe und ich kann auch irgendwie nicht so gut nachdenken. Sachen auf dem Computer geschrieben. Mhm. Ich kann, wenn ich arbeite, nicht so Computer im Zimmer haben, wenn ich Musik mache am besten. Also und alles. Also mich lenkt das total ab, dieses, das ist ein Portal der Möglichkeiten für mich.
Oh, schön gesagt.
Ja, und also, Cheeseburger hat gar nicht so viele Möglichkeiten. Kannst du halt essen und ein Origami machen, aber beides.
Sprich, wenn ich jetzt zu dir nach Hause käme, entweder aufs Land oder in deine Berliner Stadt Dependance, dann würde ich in diesem Hauptraum, in dem sich dein Leben abspielt, diverse Notizbücher finden, die nicht mehr so richtig zugehen, weil diese Seiten so vollgeschrieben sind, die klappen mir dann irgendwann auf wie so kleine Krokodilmäuler. Man kriegt sie irgendwie gar nicht mehr gerade zu. Und davon hast du einige. Und da sind dann Songs drin, die es geschafft haben und welche, die es nicht geschafft haben.
Ja, also bei mir zu Hause auf dem Land, aber man muss wirklich in Kisten gucken. Ich habe jetzt mittlerweile so ein Ding, dass ich eher versuche, Marie Kondo-mäßig, diese Einrichtungskönigin mit dem Aussortieren. Does it spark you joy? Also Sachen... Also sie wegzumachen.
Genau, sie kam vor, die meisten von Ihnen werden von Marie Kondo schon gehört haben. Sie ist Amerikanerin und sie hat vor, ich weiß nicht wie viele Jahre es her ist, vielleicht sagen wir mal 8 Jahren oder so, einen Mega-Erfolg durch verschiedene Serien in Amerika. Das wurde dann auch, kam hier auf Netflix oder wie auch immer.
Ja.
Sie half uns Menschen, die wir zu viel haben, auszumisten, wegzuschmeißen. Und dann gab es diesen Spruch, dieses, wenn du dieses Teil hier ansiehst, wenn du dich gerade nicht entscheiden kannst, behalten oder nicht behalten, löst es Freude in dir aus. Also Freude funken, wenn man so will. Passiert da was mit dir? Und wenn du sagst, eher nicht, dann weg damit. Das war's, oder? Habe ich es falsch wiedergegeben? Nee, okay.
Genau das.
Und du versuchst es, und du versuchst jetzt auch nach diesem Prinzip weniger zu besitzen. Das heißt, du besitzt viel?
Ja. Ja, ja, ja.
Ja, wirklich?
Auf jeden Fall. Ich bin schon wieder verzweifelt. Also ich bin eine leidenschaftliche Sammlerin, auch einfach.
Was sammelst du denn?
Mir ist gestern aufgefallen, dass ich was Neues sammle. Also ich hatte davor, habe ich alte Pralinen-Schachteln gesammelt. Also so hunderte Jahre alte, weil, vor die Vorstellung, ne, Schokolade war sowas Besonderes, dass man dann diese Pralinen-Schachtel, das ist Papier, das ist, kann so schnell kaputt gehen, dass man das über Jahrhunderte geschafft hat zu konservieren und aufzubewahren. Oder chinesisches Porzellan, was auch so hauchdünn ist, dass wenn das 100 Jahre geschaffen hat, das ist einfach für mich ein Symbol von Dankbarkeit und Achtsamkeit. So, das weiß ich, finde ich so schön daran. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass ich aus Versehen angefangen habe.
Ich mag den Satz jetzt schon.
Krawatten zusammen.
What?
Ja.
Ah ja, verstehe.
Das ist so
ich
cool,
verstehe.
Weil Krawatten sind eigentlich, das ist halt eine Uni, das ist eigentlich im weitesten Sinne eine Uniform und irgendwie auch im engsten Sinne und hat so viel mit Status und gesellschaftlicher Anpassung zu tun und mit füreingeschriebenen Rollen. Aber wenn dann eine Krawatte das wieder gar nicht erfüllt,
weil sie an dir völlig anders aussieht, weil du sie anders trägst, weil du sie anders kombinierst.
Ja, weil sie als, weiß ich nicht, als, oder sie auch einfach der Print vielleicht gar nicht passt. Ich finde es dann einfach auch schon witzig, wenn einfach nur dann ein Bierglas auf einer Krawatte drauf ist. Und also es kann alle möglichen Formen haben. Oder das ist, ja, das finde ich witzig. Weiß ich nicht, wieso. Es ist so ein ultimatives Twist zwischen gefallen wollen, sich anpassen, aber nicht tun.
Als jemand, der lange Pralinenschachteln gesammelt hat, möchte ich an dich die Frage richten. Warum stehen die Beschreibungen der Pralinen auf dem Boden der Pralinenschachteln? Ich weiß nicht, ob es vor 100 Jahren schon so war, wahrscheinlich nicht. Aber es wäre doch viel einfacher, wenn man diese Beschreibungen in die Klappe, in den Deckel sozusagen drucken würde.
Ja,
wenn ich eine
weil du
es
ja von draußen
habe,
angucken möchtest im Laden und trotzdem lesen willst, ja. Das müsstest du dir aufmachen, um die Beschreibungen dir anzugucken. Ich würde sagen, erstmal Eyecatcher, das Cover von vorne. Dann, okay, du hast es geschafft in die zweite Runde, jetzt gucke ich mir nochmal deinen Arsch an.
Ach so, dann dreht man es um und dann guckt man was. Ach da, so habe ich nie gedacht. Das ist wahrscheinlich ganz einfach so zu denken, aber ich habe so nie gedacht. Ich habe immer nur gedacht, ist doch total unpraktisch. Jetzt habe ich diese Schachtel, jetzt muss ich die immer hochhalten, um zu gucken, was ich als nächstes esse. Weil ich immer durchlesen muss, okay, verstehe.
Das stimmt natürlich, aber eigentlich damals in den Pralinenschachteln war dann ja auch noch ein extra Papier von oben. Das heißt, da konntest du sogar 360 Grad Salto machen mit der Pralinenschachtel.
Isst du gerne Pralins?
Ich liebe Pralinen, aber ich versuche keinen Zucker zu essen. Deswegen habe ich mich der Verführung gänzlich entsagt eigentlich. Ganz ab und zu esse ich mal einmal die Woche, sage ich Cheat Day, dann nehme ich auch was mit Zucker.
Und was isst du an so einem Cheat Day?
Manchmal ist das vielleicht einfach nur Salted Caramel Ice Cream oder eine Babka, das ist so ein leckerer Mohnkuchen, so ein polnisch-jüdischer. Boah, Mohn, das ist so lecker auch. Ich liebe Mohn einfach. Ja, eigentlich so sowas in der Art. Am liebsten, wenn jemand was gebacken hat. Also ganz selten ist es, dass ich dann sage, boah, jetzt Pralinen. Dann diesen Cheat Day, den spare ich mir dann meistens für was. Oder für eine Marzipantorte. Boah, Pflaume, Marzipan und Sahne. Mm. Das ist doch eine coole Kombi.
Isst du dann auch nicht nur, was du willst, sondern auch so viel du willst? Oder hast du dann schon das Gefühl, du willst das noch kontrollieren? Die Menge?
Nee, die Menge, die kontrolliere ich eigentlich kaum beim Essen. Also eigentlich gar nicht. Ich hab Glück, dass ich eigentlich immer so essen kann, wie dann, dass ich halt, ja, bis ich satt bin. Und dann
und über diesen
ist erstmal
gehst du
gut.
Auch nicht drüber?
Doch, manchmal gehe ich da auch drüber, aber das finde ich dann auch angenehm. Also manchmal so dieses Esskoma zu haben. Mhm. Ja, ich versuche eher zu kontrollieren, was ich esse, aber ich liebe es halt in Mengen zu essen und mich müde zu essen. Aber wenn man halt guckt, was man isst, dann ist es ja auch okay und nicht so schlimm und so ungesund. Also ich verzichte jetzt so auf weißen Teig primär und auf Zucker, aber gar nicht aus irgendwelchen Diätgründen. Also ich meine schon Diätgrund, aber kein Abnehmen-Diätgrund, sondern ich hatte ganz lange chronischen Harnwegsinfekt oder hab's immer noch. Seitdem ich ein Kind bin, habe ich das. Und ich habe alle Antibiotika der Welt über Jahre zu mir genommen und Resistenzen entwickelt und so ein Kram. Und oh, ich war immer so, ich bin schulmedizinisch und auf gar keinen Fall irgendwie was anderes und habe einfach nur Antibiotikum geballert. Und ja, dann meinte meine Ärztin zu mir jetzt gerade, es geht nicht weiter. Oder ich habe neue Ärztin gehabt und geht nicht. Du musst es anders in den Griff bekommen, weil es gibt einfach kaum noch Antibiotika, die du nehmen kannst. Und dann habe ich auf den Ernährungsplan gehört und einfach mal aufgehört, Zucker und weißen Teig zu essen. Und tatsächlich ist einfach jetzt besser geworden. Also ich finde es immer ganz gefährlich, wenn öffentliche Personen irgendwelche Halbweisheiten hier über Lebensmittel und Ernährung und Gesundheit irgendwie spreaden. Aber nur, das, um das nochmal zu sagen, dass ich das aus gesundheitlichen Gründen mache. Und mir ist aber wirklich viel, viel besser geht seitdem auch in ganz vielen anderen Bereichen. Mhm. Ich bin viel weniger krank. Ich mache es jetzt seit ein paar Monaten so streng. Und mir geht es echt auch psychisch besser. Ich habe mehr Energie, ja, ich versuche so auch Nüsse und so ein Kram noch dazu zu essen. Gott sei Dank, mein Curry, das deckt ja, wenn ich das nicht verkoche, gemüsemäßig viel ab und so. Lohnt sich, auf Zucker verzichten, mal probieren, aber es ist echt schwer. Ich habe das schon vor ein paar Jahren probiert, aber immer wieder rückfällig geworden. Jetzt halte ich es zum ersten Mal seit mehreren Monaten ganz gut aus. Ja, ist super.
Werbung.
Liebe Bettina Rust, ich bin seit einigen Monaten begeisterte Hörerin von Toast Hawaii. Das freut mich natürlich. Meine Tochter hat mir diesen Podcast empfohlen. Toast Hawaii ist mein Podcast, weil ich Kochen und Essen zelebriere und als einen sehr wichtigen Bestandteil meines Lebens betrachte. Mein Anliegen bezieht sich auf die Folge mit Ronald Zerfeld. Kurze Anmerkung, toller Schauspieler, toller Gesprächsgast, war vor ein paar Wochen hier. Sie können sich die Episode jederzeit noch anhören, wenn Sie das möchten. Wie die anderen 160, 170 übrigens auch. Gut. Weiter geht's im Text. Ich wollte gerne meinen Senf zum Thema grüne Klöße abgeben. Ich wohne in Sachsen und Sachsen und Thüringen sind die Wiege der grünen Klöße. Die bestehen aus rohen Kartoffeln. Diese werden gerieben, ausgepresst. Früher gab es dafür einen extra sogenannten Kloßsack. In diesen wurde die geriebene Masse eingefüllt und die Oma mit großen roten Händen hat den Sack ausgepresst. Je größer Omas Hände waren, desto größer waren die Klöße. Die dann trockene Kartoffelmasse wurde mit kochendem Wasser in Anführungsstrichen gebrüht. Mit einer kleinen Portion gekochten, durchgepressten Kartoffeln und einigen Teelöffeln Salz vermischt, mit nassen Händen zu Klößen geformt und in kochendem Wasser gar gezogen. Es durfte nur simmern. Der Begriff grüne Klöße ist der Ausdruck dafür, dass die Klöße aus rohen, in Klammern grünen, Kartoffeln hergestellt wurden und hatten nichts mit der Farbe der Klöße zu tun. Das war jetzt eigentlich mein Anliegen. Sorry für das lange Vorspiel, aber wenn ich Ihnen schon mal schreibe, musste ich das loswerden. Ja, also herzlichen Dank. Sie grüßt noch ganz lieb aus Sachsen, Kersten. Und ich kann nur sagen, schön, dass du mir geschrieben hast, Kersten. Oder schön, dass Sie mir geschrieben haben. Ich werde das mal nachmachen, vielleicht mit Hilfe einer Sächsin, die notfalls eingreifen kann, wenn ich irgendwas falsch mache. Und um den Bogen zu DM Bio zu bekommen, ganz einfach. Nicht was Klöße betrifft, aber Kartoffeln. Ich wollte Ihnen und euch schon längst die Gewürzmischung Kartoffelfix ans Herz gelegt haben. Für so einen Moment, den ich neulich erlebte, als überraschend zwei Freunde vor der Tür standen. Und weil wir alle keinen großen Hunger, aber ein bisschen Japp auf was Warmes hatten, aber nicht rausgehen wollten, habe ich Kartoffeln, also rohe Kartoffeln, geviertelt. Mit einer Mischung aus Öl und DM Bio Kartoffelfix bestrichen und dann in den Ofen geschoben. Ich glaube so bei 160 Grad, vielleicht so 35 Minuten. Das sieht man dann aber auch, kann man ja auch probieren. Ich fand, das ging ratzfatz und hat uns allen sehr gut geschmeckt. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in deine Kindheit, du hast drei Schwestern. Ihr seid zwar ein paar Jahre auseinander, aber wenn du dich erinnerst an so gemeinsame Tage, die ihr verbracht habt, vielleicht, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Zeit in Polen, wie das war mit dem Essen? Hattet ihr dann so ein Esszimmer? Habt ihr in der Küche gegessen oder im Wohnzimmer gegessen? Wie sah das aus?
Immer eher tendenziell so gestanden, würde ich sagen. Also oft auf der Terrasse so oder ein paar Leute auf der Terrasse, die anderen sitzen, die anderen stehen dabei und laufen rum. Und es war selten so dieses, wir setzen uns jetzt hin und essen und bleiben dann auch wirklich bis zum Ende stehen. Das war immer ein sehr bewegtes Essen in Polen.
Und da war es ja auch, das weiß ich aus einem anderen Gespräch, das wir miteinander hatten, das war ja auch die Küche hatte auch eine ganz einfache Ausstattung. Ne? Das war einfach ein ganz altes Haus noch. Da gab es, Strom gab es aber schon.
Nee.
Es gab keinen Strom.
Teilweise ja. Teilweise nein, aber ich dachte gerade, das wäre auf den Herd bezogen. Nee, das war einfach nur mit Feuer. Also wirklich Feuer und Plastik und alles Mögliche, was angefallen ist, einfach da reingeschmissen. Damals wussten wir nicht, dass das nicht gut ist.
Und alles verheizt.
Und dann darauf halt gekocht, genau, auf so einer richtigen Hexe.
Und dann bist du, ihr seid nach Deutschland gezogen, als du 6 Jahre alt warst, nach Nordfriesland und dort auch in ein altes Haus. Ne, das ist ja dann auch so ein altes Haus gewesen. Hat dir jemand Kochen beigebracht eigentlich?
Ja, meine Mutter hat auf jeden Fall versucht, mir Kochen beizubringen. Also mit meiner Mutter mache ich das auch noch nach wie vor und da finde ich es auch dann schön. Hier fällt mir leider sehr oft die Muße oder Zeit, aber gar nicht so wegen dem, das Kochen ist gar nicht so das Schlimme, sondern ich habe halt so, boah, das hört sich jetzt wieder so, ne, das erzählt wirklich gerade jeder, aber ich habe es schon lange, ich war die Erste, ich habe halt so ADHS und für mich ist es super schwer, mich in einem, siehst du, ich krieg schon so Zuckungen, wenn ich Supermarkt sag, ich kann einfach nicht in den Supermarkt, ich krieg da so Panik. Aha. Und es gibt ja aber manche Supermärkte, Gott sei Dank, die haben so Ruhestunden, in denen ist das Licht ein bisschen runtergefahren.
Ach,
und die
wirklich?
Musik, weil mich diese ganzen Möglichkeiten einfach total stressen.
Ah.
Und deswegen, ich hasse einkaufen und ich will nicht einkaufen und es gibt keinen gebackenen Tofu bei, kann man nicht bestellen, bei den Lebensmittelbestellsachen. Deswegen würde ich auch kein Curry kochen können. Deswegen ist es einfach einkaufen für mich sinnlos.
Oder zumindest schwierig, weil irgendwie musst du dein Essen ja kriegen. Also das heißt, du verlässt dich auf diese Ruhestunden und kaufst du dann, man kann ja auch frisches Gemüse auf Vorrat kaufen, kaufst du dann so für eine Woche ein, wenn du einkaufen gehst?
Ja, also dann kaufe ich wirklich ich habe das letzte Mal 2 Kästen Hafermilch gekauft. Das ist dann erstmal auf Ruhe so. Dann kaufe ich da ganz viele Tofu-Blöcke oder so ein Kram und schwarzes Brot Pumpernickel, weil das wird nicht schlecht. Boah, ich beschwöre euch, wenn man in meinen Kühlschrank guckt, das ist nicht mehr witzig.
Wieso, was ist da drin?
Naja, halt nur Schwarzbrot, Bunker und Tofu-Stücke. Also ich bin wirklich niemand, der regulär normal zu Hause ist. Ich bin auf die Gunst von meinen Freunden, Mitarbeitenden
und der Gastronomie.
Der Gastronomie.
Ja, ne?
Ja, einfach, es gibt da so tolle Sachen einfach. Leute machen das so gut, die das professionell machen. Ja. Wirklich, das ist grandios.
So, pass auf jetzt. Ich reiche dir jetzt mal diesen Topf rüber und ich würde dich bitten, ein Wort daraus zu ziehen, einen Zettel.
Vorräte.
Ja.
Das ist ja mein Ding. Naja, ich kaufe ja immer nur einmal so selten ein und wenn, dann auf jeden Fall auf Vorrat und halt meine eingelegten Gurken, die ich mir immer mache, fürs ganze Jahr sowieso, das haben wir gelernt, aus der Erntezeit, da wird dann aber richtig eingebechert, fürs ganze Jahr.
Habt ihr das, also ich meine, so stelle ich es mir vor damals, aber vielleicht auch sogar in Schleswig-Holstein mit einem kleinen Gärtchen, dass ihr da auch Sträucher, Beerensträucher hattet, weiß ich nicht, Obstbäume und so weiter, habt ihr oder deine Großmutter? Dann seid ihr wahrscheinlich auch Selbstversorger gewesen zu einem Teil, oder?
Ja, wir waren zum großen Teil Selbstversorger. Es gab einen Laden im Biedronka, da sind wir dann immer hin. Und da hat man dann Zucker und Salz geholt.
Und Mehl wahrscheinlich?
Mehl hat mein Opa tatsächlich gemacht, das war unser Hauptding.
Wow. Was?
Ja.
Er war Müller.
Ja, wir haben auch wirklich wochenlang nur geerntet und dann hat er meistens gemacht, wir haben die Strohballen immer gemacht. Ich stand da jetzt nicht mit der Sense, meine Mutter und mein Opa und alle hatten so mit der Sense. Und wir haben dann die Strohballen gerollt als Kinder und das hat richtig Spaß gemacht. Und dann hat halt die Oma so gerufen vom Haus, das hört man übers ganze Feld, es gibt extra so eine Gesangsart, die so laut ist, die sich halt so widerhallt im eigenen Körper, Biały Śpiew, polnischer Kehlkopfgesang. Das mache ich auch noch immer als Hobby. Und das ist so laut, das hörst du halt hunderte Millionen Meter und das ist halt dafür entwickelt worden, dass man auf dem, also sich hört. Und na klar, Karpaten sind Gebirge, da hört man das dann sowieso ganz toll. Und dann hat sie gerufen, Essen ist fertig. Und dann, entweder hat man halt, ist man dann nach Hause. Manchmal gab es auch nur, dass man so zwischendurch so gesnackt hat. Und dann hatte man so Brote und Käse und Wurst und so eingepackt und hat auf dem Feld gegessen. Das war richtig cool.
Schön, dass du diese Erinnerung hast. Also, die du als Kind auch hoffentlich schon so schön wahrgenommen hast. Also wenn du jetzt zurückschaust, ist es ja wirklich wie so ein Bilderbuch.
Wenn ich den Leuten die Fotos zeige, dann sagen die immer, so bist du groß geworden. Also es sieht irgendwie, es hört sich ja mal schön an, aber es sieht auf den Fotos echt ein bisschen räudig aus. Aber ich fand's schön.
Okay, Vorräte, dann erzähl doch bitte den nächsten Zettel.
Basilikum.
Und?
Oi, Thai-Basilikum ist wirklich grandios. Ich finde, es gibt nichts Sinnvolleres. Wenn mir das fehlt, ist es so schade. Manche Leute lassen das liegen. Ich nehme das sogar noch von Fremden vom Teller und frage, kann ich ihr Thai-Basilikum haben? Das ist das Beste daran. Ja, und habe ich natürlich auch ganz viel im eigenen Garten.
Und die Bienen lieben es.
Kann man so viel von essen. Ist auch so einfach wie ein intensiver Salat. Also ich finde sogar Rucola nicht so intensiv wie Basilikum. Kein Basilikum mache ich wirklich so, dass man das nicht mehr sieht, das Essen, wenn ich das benutze.
Okay, zieh noch ein.
Zwiebeln. Ich habe eine Zauberkraft.
Was?
Ja, ich bin einfach stärker für Knoblauch und Zwiebeln. Also Knoblauch und Zwiebeln riechen ja schon so krass, aber wenn ich das esse, kann ich um das Zehnfache des Geruchs erzeugen, wie das Gericht an sich selbst. Es ist richtig krass. Also ich muss mit Zwiebeln leider aufpassen.
Weil du es ausdünstest und die Menschen um dich herum es nicht aushalten oder hältst du selbst es nicht aus?
Ja, niemand.
Du hältst es auch nicht aus?
Nee, ich mag auch das Gefühl leider nicht so zu riechen. Also auf dem Land esse ich das viel, weil, genau, das ist das Schöne an Familie. Sollen die ruhig was sagen?
Hm, sollen die doch mal, kommt doch mal. Ganz genau. Und bei Knoblauch ist es ähnlich.
Bei Knoblauch ist es ähnlich. Meine Mutter, ich schwöre dir, ich könnte, die isst halt auch so richtig, wenn sie mal kränkelt, dann isst sie richtig Knoblauchzehen aufs Brot, ja, ne? Das macht man ja so in Polen und rohe Zwiebeln und so. Boah, wie das riecht.
Ich hab's gerade neulich wieder gehört, dass man Zwiebeln, dass es Leute gibt, die, also man soll Zwiebeln und Knoblauch keinesfalls im Kühlschrank aufbewahren. Das ist schon mal wichtig, weil die sehr schnell so eine Pilzbildung haben. Aber das müsst ihr oder das müssen Sie auch bitte gesondert nochmal nachlesen. Also die gehören nicht in den Kühlschrank auch nicht, und auch Ingwer im Übrigen nicht. Also sollte man trocken und in einem Steingefäß oder in einem Keramikgefäß oder wie auch immer, aber nicht in den Kühlschrank. Auch nicht, wenn es angeschnitten ist. Ist so.
Oh, krass.
So, und jetzt kommen wir zu Entweder oder. Bist du eine Apfelschneiderin oder eine Apfelbeißerin?
Wirklich beides gleichermaßen. Es gibt diesen Moment von diesen Schneewittchen-Moment, den ich nicht missen möchte in meinem Leben. Ja, aber auch dieses Kindheitsgefühl von wegen vorgeschnittene Apfel. Mm. Also das schmeckt, ist als ja, wie sich selbst bemuttern ist das fast.
Ja, das ist toll gesagt. Das ist wirklich gut gesagt. Du hast total recht. Wenn man geschnittene Äpfel irgendwo hinlegt auf den Teller oder mitbringt zu irgendeiner Situation, wollen auch alle ein Stück haben, immer. Auch Menschen, die sonst überhaupt nicht an Äpfeln interessiert sind. Das ist wirklich interessant.
Äpfel in der Schale im Büro sind wirklich nur Dekoration. Also das isst niemand, ne? Aber geschnitten auf einmal.
Äpfel.
Ist spannend, wie ein und dasselbe in einer anderen Form eine ganz andere Wirkung hat. Ich meine, er schmeckt ja rein theoretisch natürlich bestimmt ein bisschen anders durch, mit wie viel Sauerstoff das in Kombination im Mund kommt oder so ein Kram. Aber an sich ja nicht.
Das ist bei geriebenem Apfel noch ein bisschen anders. Soll auch sehr viel gesünder sein für den Darm. Ich baller hier heute so Halbwahrheiten oder Halbweisheiten oder weiß ich nicht was raus. Aber wie gesagt, ich orientiere mich da ganz gerne manchmal an so Hausmitteln. Und wenn man Apfel reibt, sollte man warten, ein bisschen warten, bis der so leicht anfängt braun zu werden. Durch das Pektin. Dann hat sich so Pektin gebildet und das ist offenbar sehr, sehr gut. Da freut sich der Darm. Da freut sich der Darm total. Und es schmeckt auch. Geriebener Apfel schmeckt auch echt nochmal anders. Richtig lecker. Kann man auch gut in Grieß beimachen oder so. Oh, ich habe gerade voll Bock da drauf.
Oder mit Karotten und dann einfach dieser Apfelkarottensalat.
Ja, und dann ein bisschen Zitrone drüber oder so. Sehr lecker.
Ich mag auch am liebsten Gerichte, die so vielfältig schmecken.
Ja.
Also
ja.
Scharf, salz, sauer, bitter.
Salzig, süß, wenn ich da noch einmal als Klammer quasi zu deinem momentanen Lieblings- und Leibesgericht. Kokoscurry, ne, mit Tofu und Gemüse. Das war mein absolutes Lieblingsgericht in einem Restaurant, das vor ein paar Jahren hier um die Ecke dicht gemacht hat. Und ich habe es noch nie so gut gegessen und nie wieder. Seitdem bin ich wie auf der Suche nach dem Heiligen Gral und gehe von einem vietnamesischen Restaurant ins nächste und bin oft enttäuscht, dass diese Soße wahnsinnig dünn ist und süß schmeckt. Extrem süß. Wird dann da Zucker reingemengt oder was sagt deine Erfahrung? Warum schmeckt die so fantasielos und gar nicht sämig? Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich mag sie auch tatsächlich, wenn sie nicht so dickflüssig ist, sondern so ein bisschen
wässrig?
Traditioneller. Nicht wässrig, aber halt nicht so dickflüssig. Also ich finde es schon so halb dickflüssig gut, weil manche Leute verdicken das ja hier, also wenn man das so in einem Restaurant isst von einem, sag ich mal, vielleicht nicht Thailänder, dann ist manchmal so ganz verdeutscht und das mag ich dann auch nicht so.
Jetzt geht's nur um Ja oder Nein. Rote Beete?
Jein.
Pilze?
Ja! Polnischer Volkssport, Pilze, let's go. Das ist Sport, das ist eine Lebensrealität, das ist Treffpunkt für die Polonia im Wald. Ja. Und Wunderwesen, was für Wunderwesen. Ich habe Respekt vor einem Pilz. Ich esse den nur, weil ich weiß, dass der schon sein eigenes Ding machen wird in mir, weil er über mir steht.
Oh, interessant. Aha.
Ihr müsst mal Dokus über Pilze gucken, die sind so groß wie ganze Städte und kommunizieren miteinander. Das ist echt.
Du meinst diese unterirdischen Geflechte miteinander, nee. Diese ganzen, oh wow. Rosenkohl?
Auch nur aus Liebe zum Outlaw. Ich finde es.
Grünkohl. Meeresfrüchte bist du ja nicht. Kapern.
Doch, ich bin Meeresfrüchte. Ich bin ein bisschen.
Also ein bisschen nicht vegan bist du dann doch?
Ja, ich habe nämlich schon mal, ich habe mir Austern gegessen letztes Jahr, weil mir keiner gesagt hat, dass ich die lebendig esse. Und ich fand das halt wild, weil es ist irgendwie eine Mischung aus Oralverkehr, Nasennebenhöhlenentzündung und im Watt auf die Fresse fliegen. So wild, Alter. Ich würde es auch nie wieder machen, weil ich jetzt weiß, dass die leben. Aber ich wollte mal sagen, was geht bei Austern?
Ich muss so lachen. Noch nie hat ein Mensch das so beschrieben, mit Sicherheit.
Aber
noch
du
nie.
Weißt, was ich meine, ne? Es ist doch wirklich alles.
Ich verstehe, ja, für mich ist es, also ja, mir hat es nicht geschmeckt. Ich habe drauf gewartet, dass da jetzt was Besonderes passiert und mich hat es nicht gekriegt. Ich habe einmal Austern gegessen, überbacken. Da war es wieder. Unglaublich lecker. Das war toll. Aber es lag daran, dass es überbacken war. Aber ich weiß, es ist für viele das Größte, das Höchste.
Aber vielleicht ist es auch nur so, weißt du, ja, wie einfach so eine Sache, die man erfinden muss, damit man einen Luxus gut hat. Und dann muss man das lernen zu lieben, weißt du? Wie teurer Wein, da hat sich auch einmal herausgestellt in dieser Rudi-Ära, dass es so einen Betrüger gab und dass der allen Leuten irgendwie für 2 Dollar Wein für 100.000 verkauft hat. Auch Bill Koch und den reichsten Menschen der Welt, die sich als krasse Sommeliers so verstehen. Vielleicht hat man sich einfach alle so darauf geeinigt, ja, Austern sind geil, weil die sind teuer, damit du noch was hast, womit du dich absetzen kannst von Leuten, die nicht so viel arbeiten. Du musst ja wissen, warum du arbeitest. Wenn es aber nichts gibt, was nur du kaufen kannst, dann warum solltest du noch arbeiten?
Kapern?
Ich liebe Kapern über alles. Die sind eingelegt, grandios. Was eingelegt ist, nehme ich.
Koriander.
Wunderbar. Vor allem kann ich es meinem Vater immer so oft aufs Essen machen, wenn er mir auf den Sack geht. Weil er hat, manche Leute können ja Koriander schmecken, das ist ja wie Seife. Und er ist einer von denen.
Ah.
Ja, und dieser Gesichtsausdruck.
Er ärgert sich dann, verstehe.
Das ist geil.
Ingwer.
Sofort, alles.
Oliven.
Alles, liebe ich.
Lakritz?
Ja, ich habe mich in die dänische Minderheit geschmuggelt. Die bezahlen meinen Proberaum. Ich würde nie was gegen Lakritz sagen.
Okay. Stollen?
Klassisch gut, sofort.
Gorgonzola? Ach so,
das
ja.
Das ist das
okay,
Einzige,
ja.
Was ich vermisse. Wirklich Gorgonzola, Spinatnudeln. Das und Kinder Maxi King, ne? Also da hast du mich echt. Die beiden Sachen.
Okay. Und jetzt sind wir fast schon draußen. Kaffee oder Tee?
Ich bin totaler Kaffee-Junkie. Es ist aber auch gut, Kaffee-Junkie zu sein, weil dann will man morgens aufstehen. Ich liebe Kaffee.
Rotwein oder Weißwein?
Weißwein.
Team Vanille oder Team Zitrone?
Vanille.
Walnüsse oder Erdnüsse?
Walnüsse.
Pizza oder Döner funktioniert bei dir nicht, aber was?
Pizza oder Döner? Döner.
Ja?
Ja, also vegan gibt's ja beides, ein super
Stimmt,
lecker.
Okay.
Vegan, also Döner ist auch einfach also aus Hani, beides ist toll, aber Dönerbuden machen auch einfach richtig Spaß, finde ich.
Nudeln oder Reis?
Reis.
Nudeln oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Reis oder Kartoffeln?
Reis.
Reis. Immer schon auch als Kind?
Nee, erst seitdem ich zum ersten Mal halt dieses Thai-Curry gegessen habe, vor weiß ich nicht wann, ein paar, ja, 10 Jahren oder so ein Kram und seitdem.
Aubergine oder Zucchini?
Ich war mal, ja, okay, Aubergine. Aubergine nee, ist.
Sag mal, ich war mal. Was ist die Geschichte?
Ich war mal Team Zucchini und ich finde auch, Zucchini ist roh super lecker.
Also du warst mal Team Zucchini?
Ja, ich war mal Team Zucchini. Ich finde es wirklich auch, es ist ein grandioses Gemüse und vor allem wächst nichts so in meinem Garten wie Gurken.
Ist auch schön und wächst auch wirklich schön mit dieser Blüte und so, ne?
Ja, wirklich toll.
Aber jetzt kommt das große Aber.
Wenn man Aubergine, also ich habe ja so ein Airfryer oder wie meine Mutter sagen würde, Efeuer.
Was? Efeu?
Airfryer, also.
Was ist das?
Airfryer, hier ist so eine Heißluftfritteuse.
Ach, ein Airfryer.
Airfryer. Ich kann es nicht aussprechen, okay. Und wir sagen deswegen E-Feuer zu Hause, ja. ist elektrische Feuer. Und wenn man da so ganz dünne Scheiben reinmacht aus Aubergine und dann mit so einem Öl sprüht, drauf macht, dann kommen da so Auberginenchips. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich denke, auf jeden Fall aus dem Himmel gefallen sind die. Das ist so grandios.
Es war mir eine Freude. Es war mir wirklich eine Freude. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, muss ich eigentlich nur noch wissen, wie beendest du so ein Essen? Stell dir einfach vor, wir wären jetzt zusammen in einem Restaurant deiner Wahl gewesen und hätten Thai Curry gegessen und du wärst aber noch nicht so super satt und könntest jetzt noch Kaffee oder einen guten, weiß ich nicht, veganen Käse oder heimlich ein Stück Gorgonzola oder Tiramisu. Was würdest du nehmen, um das hinten zuzumachen? Und zum Schluss das Dessert.
Ein Espresso.
Ein Espresso, das ist alles.
Ja, so ein Espresso finde ich am Ende immer gut. Oder halt, wenn es ein Dessert ist, dann natürlich Mango Sticky Rice beim Thai. Das finde ich nämlich auch sehr lecker, aber versuche ich ja nicht so oft zu machen. Aber Espresso geht immer. Ich mag auch das Lebensgefühl. Ich habe dann ganz, denk dann so, wie heißt nochmal diese italienische Lebenskunst? Deutsche
Farniente?
Deutsche Farniente.
Also, deutsche Farniente.
Ja, und das habe ich das Gefühl, das gibt mir ganz kurz auch mal so extra. Normalerweise werde ich auch im Essen hibbelig, aber so diese italienische Genießerkultur mit dem Espresso, es gibt mir nochmal so die Essenz von diesem Lebensgefühl. Dann kann ich auch mal so 10 Minuten doch nochmal eine Sache nachbesprechen.
Okay. Also, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. 1000 neue Ideen, Eindrücke und Erfahrungen.
Dankeschön dir für deine Zeit und ich höre unfassbar gerne deine Stimme und deine Podcasts. Es hat mich sehr gefreut, heute bei dir sein zu dürfen.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt, Henk Heuer. Musik, Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Leute, ich will gar nicht lange stören. Es kommt zum Äußersten. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee, ihr hört jeden Morgen diesen Podcast und denkt, verdammte Hacke, wie ist das denn wohl auf der Bühne? Ist das genauso unterhaltsam, informativ und möglicherweise vielleicht spontan witzig und stellenweise sogar absolut eskalierend? Dann kommt doch einfach mal zu uns, zu den Live-Shows. Andreas Loff und ich, wir begrüßen tolle Gäste auf der Bühne in den unterschiedlichsten Städten. Dabei sind unter anderem Jasmin Mbarek, Markus Feldenkirchen, Özcan Kosa, Lena Kassel, Florence Gaub, Ina Müller wird da sein. Außerdem Fidi Oetker, Linda Zervakis und viele, viele mehr. Wir freuen uns auf euch in Städten wie zum Beispiel Köln, Hannover, München und vielen, vielen anderen. Apokalypse und Filterkaffee live. Tickets findet ihr überall da, wo es Tickets gibt. Und natürlich auch als Link in den Shownotes. Wir sehen uns.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.